Hallo, hier ist Bibletunes mit der Staffel Jesus der Jude. Heute mit Guido Baltes.
Glauben Juden, dass man sich durch Gesetzesgehorsam den Himmel verdienen kann? Oder durch gute Werke? Wenn man christlichen Predigten oder Bibelauslegungen zuhört, dann scheint das oft so. Dann wird der Gesetzesgehorsam von Juden nämlich nicht nur als besonders kleinlich oder penibel oder engstirnig dargestellt, das auch. Aber es wird noch dazu gesagt, der Gesetzesgehorsam dient dazu, dass man sich durch gute Werke den Himmel verdient. Ein großer Bibelforscher des letzten Jahrhunderts hat es einmal so auf den Punkt gebracht, das Judentum ist eine Religion der vollkommenen Selbsterlösung. Und es ist hier so, wie bei vielen der anderen Missverständnisse und Vorurteile, die ich in den letzten Episoden vorgestellt habe, dieses negative Bild vom werkgerechten Judentum dient dazu, Jesus umso besser dastehen zu lassen. Denn bei Jesus, so heißt es dann, zählt nur die Gnade allein und nicht die guten Werke. Also hier die Werkgerechtigkeit, dort die Gerechtigkeit allein aus Gnade und ohne Werke. Aber ist das wirklich so einfach? Meine Antwort wäre nein, es ist komplexer. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl bei Jesus als auch bei den jüdischen Rabbis seiner Zeit. Vielleicht ist ein guter Startpunkt, sich das anzuschauen, nochmal das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ich habe ja schon in der letzten Episode darüber geredet. Und da ging es darum, dass hier in diesem Gleichnis jemand ganz praktisch gute Werke tut, nämlich die Nächstenliebe, die Barmherzigkeit. Er hält das Gesetz, während die anderen es nicht halten. Und dafür wird er dann von Jesus ausdrücklich gelobt. Und es ist ja nur ein Beispiel aus den Evangelien. Es gibt viele andere. Natürlich sind Werke für Jesus wichtig. Vor allem die Nächstenliebe. Aber dann auch andere Werke, zum Beispiel die Kranken zu besuchen, die Gefangenen im Gefängnis zu besuchen, den Durstigen zu trinken zu geben und noch so vieles mehr. Und niemand würde, glaube ich, auch bezweifeln, dass gute Werke für Jesus wichtig sind. Aber viele Christen würden sagen, ja, wir als Christen tun die guten Werke natürlich nicht, um uns den Himmel zu verdienen oder um das ewige Leben zu kriegen. Wir tun sie einfach so aus Liebe zu Gott und als Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Aber hier lohnt es sich mal, die Verse anzusehen, die gleich vor dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter stehen. Da wird nämlich erzählt, wie ein jüdischer Gesetzesexperte zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und das war dann die eigentliche Ausgangsfrage, auf die Jesus am Ende des Gleichnisses erzählt. Die Ausgangsfrage war nicht, was ist Nächstenliebe oder wer ist mein Nächster? Sondern die Ausgangsfrage war, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und wir hätten da als Christen natürlich erwartet, dass Jesus antwortet, nichts musst du tun. Es ist natürlich alles Gnade. Wenn man was tun müsste, dann wäre das ja werkgerecht. Aber das ist genau nicht die Antwort, die Jesus gibt, sondern er gibt die Frage zurück an den jüdischen Experten und fragt, was steht denn im Gesetz geschrieben, in der Tora? Was liest du da? Und er antwortet, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Doppelgebot der Liebe, das wir oft Jesus zuschreiben und sagen, das ist der Kern der Botschaft Jesu, das Innovative am Christentum. Nein, das kommt hier von dem jüdischen Gesetzesexperten. Das kennt er, das ist eine gute jüdische Zusammenfassung. Halte die Gebote, indem du Gott liebst von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und was macht Jesus? Jesus gibt ihm völlig recht. Er sagt, du hast richtig geantwortet, tu das und du wirst leben. Tu das und du wirst leben. Merkt ihr, was hier passiert? Jesus und der jüdische Gesetzesexperte sind sich in einer Sache völlig einig, nämlich wer das ewige Leben bekommen will, der muss sich an das Gesetz Gottes halten und der muss es tun. Das Gesetz sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das klingt doch eigentlich ganz eindeutig, also Gesetzesgehorsam führt zu ewigem Leben, Werkgerechtigkeit bei Jesus und seinem jüdischen Gegenüber. Hier gibt es also eigentlich keinen Unterschied zwischen den beiden. Und tatsächlich, wenn wir in die Schriften der Rabbis hineinschauen, dann gibt es da einen wichtigen rabbinischen Lehrspruch, der sagt, kein Wort aus der Tora ist umsonst geschrieben. Halte sie ein, dann bekommst du Lohn schon in diesem Leben, aber noch mehr in der kommenden Welt im ewigen Leben. Wer Gottes Gebote hält, der genießt ihre Früchte schon hier, aber noch viel mehr in der kommenden Welt. Bei Jesus finden wir das ganz ähnlich, wenn er sagt, man soll sich Schätze im Himmel sammeln. Aber das ist eben nicht alles, was wir bei den Rabbis finden, sondern wir finden auch die Warnung, dass man gute Werke nicht nur deswegen tun soll, weil man sich den Himmel verdienen soll. Ein Rabbi sagt zum Beispiel, seid nicht wie Diener, die ihrem Herrn nur deswegen dienen, weil sie dafür Lohn erhalten, sondern seid wie Diener, die arbeiten, als würden sie keinen Lohn bekommen. Wie Diener, die alles tun aus Ehrfurcht vor Gott. Ein anderer Rabbi sagt, du sollst nicht die Tora einhalten, um reich zu werden und auch nicht, um Rabbi genannt zu werden und auch nicht für den Lohn in der kommenden Welt, sondern du sollst alles tun aus Liebe zu Gott. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, die ich besonders mag. Da wird geschrieben, es gibt 7 verschiedene Sorten von Pharisäern. Ja, da gibt es solche, die ihre guten Taten vor sich hertragen, weil sie damit angeben wollen. Es gibt auch die, die nur deswegen gute Taten tun, damit sie in den Himmel kommen. Oder vielleicht, weil sie ein schlechtes Gewissen haben und ihre bösen Taten damit ausgleichen wollen. Aber dann wird gesagt, es gibt eben auch solche Pharisäer, die das alles tun aus Furcht vor Gott. Oder noch besser aus Liebe zu Gott. Und diese Sorte Pharisäer wird dann gesagt, diese ist Gott am liebsten. Es gibt also auch in der jüdischen Tradition eine gute Balance zwischen Werkgerechtigkeit und Liebe zu Gott. Natürlich sollen wir gerecht leben, natürlich sollen wir gute Werke tun, aber eben nicht, um uns den Himmel zu verdienen, sondern aus Liebe zu Gott. Und dann gibt es ja auch noch die Gnade. Die gibt es nämlich auch nicht nur bei Jesus, sondern die Einsicht, dass Gott uns immer zuerst liebt, bevor wir irgendetwas leisten können, ist eine Grundüberzeugung der Bibel. Die finden wir schon im Alten Testament und deshalb finden wir sie dann auch ganz selbstverständlich in der jüdischen Tradition. Im 5. Buch Mose zum Beispiel, im Kapitel 7, da sagt Gott zu Israel, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr besser wärt oder schöner oder größer als alle anderen Völker, sondern ich habe euch erwählt, weil ich euch lieb habe. Gottes Liebe kann man sich eben nicht verdienen, die gibt es immer geschenkt. Das ist auch in der jüdischen Tradition so. Das wird ja zum Beispiel auch deutlich, dadurch, dass jüdische Jungs am 8. Tag ihrer Geburt beschnitten werden. Und die Beschneidung ist ein Zeichen für die Aufnahme in Gottes Gnadenbund. Und diese Beschneidung geschieht eben deswegen am 8. Tag des Lebens, gleich am Anfang, zu einem Zeitpunkt, zu dem das Kind noch nichts leisten kann, um zu zeigen, diese Aufnahme in den Gnadenbund, die kommt, bevor du irgendetwas leisten kannst. Und dann wird gesagt, später, wenn du 13 Jahre alt bist, dann kannst du auch anfangen, die Gebote Gottes einzuhalten. Das nennt man dann Bar Mitzwa, also ab dann Gebote halten. Also auch hier kommt die Gnade vor den Werken. Ja, gute Werke sind wichtig, aber Gottes Liebe und Gnade kommen schon lange, bevor wir irgendwelche guten Werke tun können. Und auch wenn man in den jüdischen Kalender schaut, dann sieht man das. Denn der höchste Feiertag des Kalenders ist nicht der Tag, an dem die Tora gegeben wurde, sondern es ist Yom HaKippurim oder Yom Kippur, der große Tag der Sündenvergebung, der Versöhnung mit Gott. An diesem Tag kommt man in der Synagoge zusammen, um zu bekennen, dass man gesündigt hat und dass man eben keine guten Werke aufzuweisen hat, mit denen man sich den Himmel verdienen könnte. Aber man bittet Gott um Gnade und um Vergebung. Und Gott hat tatsächlich in der Bibel ja ein Angebot gemacht. Er hat nämlich gesagt, an diesem Versöhnungstag, so war es noch in biblischer Zeit, als es noch einen Tempel gab, an diesem Versöhnungstag wurde im Tempel ein Sündenbock getötet, stellvertretend für die Sünde des Volkes. Und damit wurde dann die Schuld bereinigt. Und Gott selbst macht durch dieses hohe Fest deutlich, ich bin es am Ende, der euer Leben in Ordnung bringt. Das könnt ihr nicht durch eure eigenen Werke hinkriegen und das braucht ihr auch gar nicht. Denn ich bin es, der sich um eure Schuld kümmert, wenn ihr sie denn zu mir bringt. Das ist im Judentum das wichtige Verhältnis zwischen guten Werken und Gnade. Ja, wir sollen gute Werke bringen, aber wir sehen auch ein, dass wir es nicht schaffen, uns den Himmel zu verdienen. Und deswegen siegt am Ende die Gnade Gottes, der uns Vergebung und Versöhnung anbietet durch das Opfer eines Sündenbocks. Und das ist jetzt im Neuen Testament genau das Bild, was Jesus aufgreift und sagt, dieses Bild erklärt, was passiert, als er am Kreuz stirbt. Er sagt, ich gebe mein Leben als ein Lösegeld, um euch freizukaufen. Und dann beim letzten Abendmahl, am Abend vor seinem Tod, sagt er, ich vergieße mein Blut zur Vergebung eurer Sünden. So wie es der Sündenbock am Yom HaKippurim tut, am Versöhnungstag. Ich selbst, Gott in Person, ich trage eure Sünden, ich nehme sie auf mich, wenn ihr sie bei mir abladet. Und so kommen dann bei Jesus, genauso wie im Judentum, am Ende gute Werke und Gottes Gnade zusammen. Natürlich sollen wir gute Werke tun, auch bei Jesus. Aber wir sollen sie nicht aus Berechnung tun, sondern aus Liebe zu Gott. Und gleichzeitig müssen wir auch ehrlich werden und zugeben, wir tun eben diese Werke nicht, die wir eigentlich tun sollten. Und deswegen brauchen wir am Ende Gottes Gnade und Vergebung. Beides gehört im jüdischen Glauben eng zusammen und beides gehört auch bei Jesus eng zusammen. Und wenn wir jetzt zurückkehren zum Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dann beginnt das ja mit der Frage, wie kann ich denn das ewige Leben bekommen? Und Jesus ist sich da am Anfang ganz einig mit dem jüdischen Gesetzeslehrer. Ewiges Leben bekommst du, indem du das Gesetz Gottes hältst und es tust. Klare Antwort. Aber dann erzählt er eben dieses Gleichnis vom Priester, vom Leviten, vom Samaritaner, zwei Leute, die das Gesetz eben nicht tun, obwohl sie es kennen. Vielleicht, weil sie zu faul sind, vielleicht, weil sie Angst haben, vielleicht aus Bequemlichkeit und weiß es nicht. Aber dann gibt es den, der es tut, nämlich den Samariter. Und Jesus sagt, so sollst du es auch tun. Und am Ende steht man da mit der Frage, welcher von den dreien wäre ich wohl gewesen? Und wenn ich ehrlich bin, muss ich für meinen Teil sagen, ich bin viel zu oft wie der Priester und wie der Levit. Ich weiß, was das Gute wäre und ich tue es eben nicht. Und deswegen darf man nicht an dieser Stelle aufhören zu lesen im Lukas-Evangelium. Dann würde man bei der Werkgerechtigkeit stehen bleiben, sondern man muss das Lukas-Evangelium bis zum Ende lesen. Denn auf dieses Ende läuft es natürlich von Anfang an hin. Und am Ende des Evangeliums stehe ich dann vor dem Kreuz Jesu. Und ich sehe, hier gibt es Gnade. Auch dann, wenn ich es nicht schaffe, das Gute zu tun. Hier gibt es einen, der meine Schuld trägt. Und das ist dann am Ende eine Botschaft, die eben nicht im Gegensatz zum jüdischen Glauben steht, sondern die ganz tief verwurzelt ist in der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel und mit der Welt. Und in dieser Geschichte vom großen Versöhnungstag, an dem Gott die Sünden der Welt trägt. Und es ist eben auch die Geschichte Gottes mit mir und mit dir. Die Gnade steht am Ende da, auch da, wo meine guten Werke aufhören. Und wir müssen auch an dieser Stelle nicht Jesus gegen das Judentum ausspielen, sondern wir können Jesus groß machen, weil er genau das am Kreuz vollbringt, woran das Judentum glaubt und worauf es hofft. Nämlich den Sieg der Gnade Gottes über alle Schuld der Welt.